Was passiert zwischen Atlantik und Pazifik, von Tijuana bis Feuerland?
Onda Info. Neuigkeiten aus Lateinamerika. Hallo und herzlich willkommen zur 11. Ausgabe des Onda Info. Neben aktuellen Meldungen aus Lateinamerika geht es heute auch um Kultur. Chronik eines Frühstücks heißt ein Film aus Mexiko, der auf der Berlinale gezeigt wurde. Der Film hat in Mexiko Skandale ausgelöst. Warum? Das erfahrt ihr am Ende des heutigen Infos. Zunächst aber geht es um folgende Themen. Im Fall Pinochet liegen neue Ermittlungen vor. Und Haiti hat einen neuen Präsidenten. In Guatemala patrouillieren nach langer Zeit wieder Militärs durch die Straßen. Und ebenfalls Guatemala, aber auch andere Regierungen Lateinamerikas setzen auf den Dollar als Wirtschaftsmotor. Peru erkennt die Zuständigkeit des Interamerikanischen Gerichtshofes wieder an. Und außerdem haben Homosexuelle am Valentinstag in Mexiko-Stadt protestiert. Und Uruguays Präsident ist für die Freigabe des Drogenkonsums. Bedrückender ist allerdings die Tatsache, dass Paramilitärs Menschen in Ecuador vertrieben haben. Dazu liefern wir einige Hintergründe und Betroffene berichten aus Ecuador.
¿Qué sucedió en la semana? ¿Eh?
Neue Ermittlungen im Fall Pinochet. Die Ermittlungen im Fall Pinochet sorgen für zunehmende Unruhe im chilenischen Militär. Neue Hinweise auf die Schuld des Ex-Diktators sowie auf die Mittäterschaft noch aktiver Generäle verhindern einen schnellen Abschluss des Verfahrens. Die unausgesprochene Vereinbarung zwischen Regierung und Armeespitze, die sogenannte Vergangenheitsbewältigung schnell ad acta zu legen, kommt damit ins Wanken. Die Ermordung des damals 26-jährigen Ingenieurs Eugenio Ruiz Tagale Orrego durch die Todeskarawane ist das neueste Element in der Kette von Verstrickungen Pinochets und seiner Generäle. Am 7. Februar diesen Jahres veröffentlichte die chilenische Zeitschrift El Mostrador ein von Pinochet persönlich unterzeichnetes amtliches Schreiben vom Oktober 1977. In der vertraulichen Notiz erklärt Pinochet, wie der Mord von Ruiz Tagale Orrego gegenüber dem Justizminister gerechtfertigt werden sollte. Für den Menschenrechtsanwalt Eduardo Contreras ist das Dokument der juristische Todesstoß für Pinochet. Er überreichte das Schreiben dem Berufungsgericht. Es war immer klar, dass die Militärs auf Befehle von oben handelten. Doch bislang fehlten die Beweise. Hierzu Carmen Hertz, Anwältin der Anklage.
Wir haben alle Schritte des Verfahrens aufgedeckt. Wir haben unumstößliche Beweise, um zu belegen, dass der Beauftragte des Kommandanten und obersten Chefs der Armee diese Vernichtungsoperation nicht hätte durchführen können, ohne die präzisen und klaren Befehle eben dieses Chefs erhalten zu haben.
Pikant am Fall Ruiz Tagale Orrego ist auch der Hinweis auf die Mittäterschaft anderer hoher Militärs. So soll der oberste Befehlshaber der Luftwaffe, General Hernán Gabrielli, ebenfalls in den Tod des Oppositionellen verwickelt sein. Die Vorwürfe gegen den Luftwaffenchef kommen der Regierung des sozialdemokratischen Präsidenten Ricardo Lagos höchst ungelegen. Als Lagos versprach, dass Pinochet in Chile vor Gericht gestellt werden könnte, traf er zugleich auch ein Stillhalteabkommen mit der einflussreichen Rechten. Eine mögliche Verurteilung Pinochets war einkalkuliert. Sollten jedoch im Kontext der Pinochet-Ermittlungen auch andere Militärs vor Gericht gestellt werden, wäre der Handel hinfällig. Dies würde zu einer neuen Konfrontation zwischen Regierung und Militär führen.
Haiti hat einen neuen Präsidenten. Seit 7. Februar ist Jean-Bertrand Aristide als Präsident von Haiti im Amt. Trotz großer politischer Spannungen zwischen Opposition und Regierungspartei ist die Lage bisher überraschend ruhig. Die oppositionelle Demokratische Konvergenz hatte das Wahlergebnis als Manipulation bezeichnet. Über 90% der Stimmen gingen an Aristide. Die Partei schließt jede Beteiligung an der neuen Regierung aus. Auch der Nationalkongress demokratischer Bewegungen bezeichnete die Ernennung Aristides zum Präsidenten als Politik vollendeter Tatsachen. Andere demokratische Gruppen schließen allerdings inzwischen Koalitionsverhandlungen mit der umstrittenen Regierungspartei Chirestal nicht mehr aus. Aristide hat der Opposition bei seiner Antrittsrede symbolisch eine Friedensrose angeboten. In seiner fünfjährigen Amtszeit will Aristide vor allem die Infrastruktur Haitis verbessern und in Gesundheit, Bildung, Justiz und öffentliche Sicherheit investieren. Ob ihm das gelingt, ist fraglich, denn nach den umstrittenen Parlamentswahlen wurden erstmal internationale Hilfsgelder in Höhe von 500 Millionen Dollar eingefroren. Nach wie vor ist die politische Lage auf Haiti sehr verworren. Nach jahrzehntelangen Diktaturen und politischen Machtkämpfen fehlen demokratische Institutionen. Politische Gewalt ist nach wie vor auf der Tagesordnung und die einheimische Währung hat in den letzten 5 Jahren fast die Hälfte ihres Wertes verloren. Jean-Bertrand Aristide, der vor 11 Jahren als Kopf einer breiten Demokratiebewegung mit überwältigender Mehrheit zum Präsidenten gewählt wurde, hat viel Ansehen eingebüßt. Der ehemalige Armenpriester gilt als machtbesessen. Ihm wird sein luxuriöser Lebensstil vorgeworfen, der ihn immer weiter von der Basis entfernt habe.
In Guatemala patrouilliert wieder Militär in den Straßen. Die Regierung von Alfonso Portillo hat das Militär gebeten, die zivile Nationalpolizei zu unterstützen. Nun patrouillieren Militärs in den wichtigsten Städten des Landes. Innenminister Byron Barrientos rechtfertigt den Einsatz mit der fehlenden Kapazität der Polizei und der hohen Kriminalitätsrate im Land. Menschenrechtsgruppen und die guatemaltekische Anwaltskammer haben die Entscheidung scharf kritisiert. Es handele sich um eine erneute Militarisierung des Landes. Miguel Ángel Albizuras von der Allianz gegen Straffreiheit, ACI, sagte, es scheine so, als ob Guatemala wieder einen Schritt zurück in die Vergangenheit gehe. Befürchtet werden erneute Menschenrechtsverletzungen und Aula Elena Farfan, die Vorsitzende der Vereinigung der Familienangehörigen verhafteter Verschwundener, FAMDEGUA, prophezeit Angst in der Bevölkerung. Während des bewaffneten internen Konfliktes sei es die Funktion der Militärs gewesen, die guatemaltekische Bevölkerung zu unterdrücken. Ebenfalls kritisiert wurde ein Abkommen der Regierung von Alfonso Portillo mit der US-Armee. Bereits seit Mitte Januar sind 300 Mitglieder der US-Armee im Land, bald sollen es 400 sein. Die Anwesenheit der Soldaten in der nördlichen Provinz Petén dient angeblich ausschließlich sozialen Zwecken. Sie sollen in 16 Gemeinden des Petén Straßen und Schulen bauen und die Bevölkerung medizinisch und zahnärztlich betreuen. Allerdings werden an den ausschließlich sozialen Absichten Zweifel laut. Der linke Oppositionspolitiker und Zeitungskolumnist Julio César Macias Mayora vermutet den Grund für die Anwesenheit der US-Armee in der gemeinsamen Grenze des Petén mit der mexikanischen Provinz Chiapas. In dieser Provinz ist das Kerngebiet der aufständischen Zapatisten. Da US-Einheiten in Mexiko aufgrund der nationalen Sensibilität unmöglich seien, so argumentiert Mayora, müsste Guatemala herhalten. Eine bessere Überwachung der zapatistischen Aktivitäten von Guatemala aus könnte durchaus ein verstecktes Ziel der USA sein.
Die Regierungen Lateinamerikas glauben an den Dollar als Wirtschaftsmotor. Nach El Salvador hat nun auch Guatemala beschlossen, den amerikanischen Dollar als Parallelwährung zu erlauben. Im Dezember billigte der guatemaltekische Kongress ein Gesetz, das im Mai in Kraft treten wird. Dieses Gesetz erlaubt den uneingeschränkten Umlauf des amerikanischen Dollars und anderer harter Währungen im Bankverkehr und bei kommerziellen Transaktionen. Begründet wurde der Schritt mit der Hoffnung, der Dollar könne das Finanzsystem des Landes stabilisieren und ausländische Investoren anziehen. Der guatemaltekische UNO-Botschafter Gerd Rosenthal hält es für fragwürdig und ist der Überzeugung, eine zusammenhängende Wirtschaftspolitik könne zum gleichen Ergebnis führen. Auch in Nicaragua und Costa Rica wird derzeit über das Währungsthema verhandelt. Tatsächlich ist der Dollar seit langem in Panama als Zahlungsmittel erlaubt und in El Salvador gibt es seit Januar die Möglichkeit, sowohl mit dem salvadorianischen Colón oder mit dem US-Dollar zu zahlen.
Peru erkennt die Zuständigkeit des Interamerikanischen Gerichtshofes wieder an. Weil der ehemalige Präsident Alberto Fujimori mit einem Urteilsspruch der juristischen Instanz nicht einverstanden war, zog sich Peru im Juli 1999 aus dem Interamerikanischen Gerichtshof zurück. Damals ging es um 4 Chilenen, die der Tupac Amaru angehörten. Sie waren von einem Militärgericht zu lebenslanger Haft aufgrund von Terrorismus und Vaterlandsverrat verurteilt worden. Der Interamerikanische Gerichtshof hatte eine erneute Verhandlung vor einem Zivilgericht gefordert.
In Mexiko haben am Valentinstag Homosexuelle gegen Diskriminierung protestiert. Rund 200 homosexuelle Paare haben am Valentinstag in Mexiko-Stadt in einer symbolischen Zeremonie geheiratet. Vor den Augen tausender Zuschauer unterzeichneten die Heiratswilligen ein Dokument, das jedoch offiziell nicht als Heiratsurkunde anerkannt wird. Ziel der Aktion ist es, gegen die Diskriminierung von Homosexuellen zu protestieren. In Mexiko sei es für schwule Paare sehr schwer, eine Wohnung zu mieten oder einen Kredit zu bekommen, sagte Armando Osejo von einer homosexuellen Organisation. Viele Homosexuelle könnten nicht einmal der Sozialversicherung beitreten.
Uruguays Präsident ist für die Freigabe des Drogenkonsums. Uruguays Staatschef Jorge Batlle hat sich zum wiederholten Mal dafür ausgesprochen, die Bestrafung des Drogenkonsums im Land abzuschaffen. Dies ist seiner Auffassung nach die einzige Möglichkeit, den Drogenhändlern ihr Milliardengeschäft zu verderben. Wenn die Droge keinen verbotenen Wert habe, könne der Drogenhandel nicht diese enorme Stärke entwickeln, die ihn derzeit in der Welt kennzeichne, argumentiert der uruguayische Präsident. Das Drogengeschäft habe die Kraft zu töten, das Töten zu befehlen, Richter und Unterdrückungskräfte zu kaufen und sogar das Leben der Nationen zu verändern. Nicht einmal die USA könnten den Handel kontrollieren. Es sei daher sehr viel besser, wenn alle gleichzeitig den Konsum freigeben, um dem Geschäft ein Ende zu setzen.
Flüchtlingsprobleme in Ecuador. Der Konflikt in Kolumbien macht nicht vor den Landesgrenzen Halt. Die mit dem Plan Colombia ins Rollen gebrachte Drogenbekämpfung und die damit zusammenhängenden Aktivitäten der Paramilitärs haben auch Auswirkungen auf die Bevölkerung in Ecuador. Vergangene Woche flohen etwa 600 ecuadorianische Bauern und Bäuerinnen vor kolumbianischen Paramilitärs aus ihren Dörfern. Sie waren mit dem Tod bedroht worden, weil sie angeblich den Standort von geheimen Drogenlabors an die ecuadorianische Armee verraten hatten.
Sie kamen so um 7 Uhr abends. Wir saßen da ganz friedlich. Sie sagten, Senora, wir haben eine schlechte Nachricht für Sie. Was für eine Nachricht, frage ich. Sie müssen noch diese Woche gehen, wenn Ihnen Ihr Leben lieb ist. Wenn Sie sterben wollen, bleiben Sie da. Dann kommen die Paramilitärs und machen euch alle fertig. Dass wir alle abhauen sollen, dass wir den Hafen verlassen sollen. Sie würden uns alle umbringen.
Die Flüchtlinge sind inzwischen in der ecuadorianischen Amazonasprovinz Sucumbíos und in Tena. Sie hausen in schnell improvisierten Unterkünften. Das Rote Kreuz unterstützt sie mit Lebensmitteln und bietet auch emotionale Hilfe für die traumatisierten Kinder und Erwachsenen an. Die Arbeit des Roten Kreuzes wird von einer Krisenkommission der ecuadorianischen Regierung unterstützt. Das Hochkommissariat für Flüchtlinge der Vereinten Nationen ACNUR, das im Rahmen des Plan Colombias Flüchtlinge aus Kolumbien versorgt, kümmert sich bislang nicht um die ecuadorianische Bevölkerung. Der Präfekt von Sucumbíos, Luis Bermeo, nimmt zu der Frage nach der Zuständigkeit von ACNUR Stellung.
Da muss sich das Kanzleramt einschalten, denn ACNUR kann nicht einfach die ecuadorianischen Flüchtlinge in den Plan Colombia mit aufnehmen. Die ecuadorianische Regierung muss sich erstmal selbst um diese Vertriebenen kümmern. Wir müssen sehen, wie wir diesem Sektor unserer Bevölkerung helfen können, der vom Plan Colombia betroffen ist.
In der grenznahen Provinz Sucumbíos gibt es aber auch viele kolumbianische Bürgerkriegsflüchtlinge. Noch einmal Luis Bermeo.
Es gibt so etwa 1700 registrierte kolumbianische Flüchtlinge. Viele von ihnen sind in Familien untergebracht, meist in Familien der kolumbianischen Gemeinde hier. Einige wenige leben in Flüchtlingslagern, so 100 bis 110 Menschen. Eigentlich will niemand in den Lagern leben. Sie sind wie ein Gefängnis. Die Menschen wollen ein Heim mit anderen zusammen.
Die ecuadorianischen Flüchtlinge wollen zurück, aber nur unter der Bedingung, dass ihnen Schutz garantiert wird. Sonst bevorzugen sie es, woanders angesiedelt zu werden.